Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Die üblichen Verdächtigen haben Who Am I gesehen, die Vorpremiere zum deutschen Hacker-Thriller. Und wir sehen Tom Schilling als jungen Mann, der von allen übersehen wird. Und das ist ja eigentlich eine perfekte Voraussetzung, um eine Karriere zu machen, wenn man sich in die fremden Server reinhackt. Ich verstehe überhaupt nichts davon. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, was von all dem, was wir in dem Film gesehen haben, Geheimdienste zu hacken und Pharmafirmen und so weiter, was davon möglich ist und was nicht. Aber ich glaube, da geht es auch gar nicht so drum. Wie hat er dir gefallen?
Ich habe mich gut unterhalten. Ich mochte dieses Flair zwischen Anonymous und Partys und sonst was. Ich würde sagen, es ist irgendwie Catch Me If You Can mit modernen Mitteln. Das und zum Glück ohne Leo DiCaprio.
Das ist aber schon mal eine ziemlich hohe Messlatte, die da vorgelegt ist. Katharina.
Ja, also ich mochte es auch, wobei ich gleich eine Einschränkung machen muss. Also ich fand die Sequenzen, wo quasi sich eigentlich online und im Web getroffen wird und das aber quasi mit Figuren nachgestellt ist, mit Personen nachgespielt wird, die haben mich gestört. Die haben mich immer aus dem Erzählfluss rausgenommen. Das waren so Stolperer für mich. Also da bin ich nicht mit klargekommen, wie das umgesetzt ist im Film.
Das ist natürlich so die liebe Not. Wenn du das Darknet hast, dann kannst du nicht einfach die Jungs an den Monitoren zeigen, wie sie in irgendwelche virtuellen Räume gehen. Du musst diese Räume ja in irgendeiner Art und Weise erlebbar machen für die Zuschauer. Und sie haben sich also so eine Art runtergekommene, merkwürdige S-Bahn oder U-Bahn.
Das war die Berliner U-Bahn. Und es war eben zu sehr für mich Berliner U-Bahn, um irgendwie Cyberspace zu sein. Das hat für mich nicht funktioniert. Da habe ich jedes Mal, wenn das wieder kam, habe ich gedacht, okay, jetzt wieder die Nummer und habe mich ausgeblendet.
Das ging mir jetzt gar nicht so, weil es wird beim ersten Mal erklärt, dass man sich im Darknet trifft.
Vielleicht sollten wir uns woanders treffen.
Also es wird ja beim ersten Mal wird ja erklärt, sie treffen sich im Darknet und dann sieht man diese Szenerie und dann versteht man, okay, das wird jetzt hier bildlich als Metapher dargestellt und wenn es dann wiederkommt, erkennt man es gleich wieder. Ich glaube, dass viele Zuschauer die Szenen überhaupt nicht hätten schlucken können als dramaturgische Elemente, wenn es nicht so übersetzt gewesen wäre. Also ich kam damit zurecht. Wie hast du es gesehen?
Also ich kam nicht sehr gut zurecht damit. Es war ein Film über Tricks und Täuschungen und ich finde, er hat die Zuschauer zu sehr verarscht. Und zwar mit ganz billigen filmischen Tricks. Und die Rahmenhandlung war an sich sehr konventionell aufgebaut, mit Rückblenden und so, wie man es schon 100-mal gesehen hat. Und ansonsten hat er ein bisschen versucht, Fight Club zu spielen. Das ist deutlich zitiert. Und in dem Jugendzimmer, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hängt auch das Filmplakat an der Wand, Fight Club.
Tyler Durden, nicht zu übersehen.
Ganz genau. Und das hat aus meiner Sicht überhaupt nicht geklappt, weil es eben sonst viel zu konventionell war. Und ich finde nichts schrecklicher, als wenn deutsche Schauspieler mit deutschen Filmcrews versuchen, eine Party nachzustellen, die wild und exzessiv mit Alkohol, Drogen, Prostituierten, ich weiß nicht was.
Bettina, möchtest du gleich was drauf erwidern?
Ich schließe mich Dominik an, dass es mich auch gestört hat, besonders der Anfang mit dieser Stimme, die sich da immer erklärt und diesen, wir machen jetzt eine Rückblende und so, das habe ich auch lahm konventionell empfunden.
Es ist natürlich schon so, dass er sich über weite Strecken auch deutsch anfühlt, also gerade so die Partyszene verstehe ich, ist das tatsächlich ein bisschen deutsch. Ich musste auch dran denken an Inside Man, mit Clive Owen zum Beispiel, der ganz ähnlich strukturiert ist. Er führt auch in die Geschichte ein, wer bin ich? Er sagt einmal seinen Namen, dann sagt er ihn nicht mehr und dann geht man auch rückwärts durch die Geschichte durch und dann ist er da aber viel, viel smarter. Das ist natürlich hier nicht der Fall, aber er traut sich am Ende einiges zu. Das dürfen wir aber erst nach dem Spoiler-Alarm drüber reden. Puh, wie hat er dir gefallen?
Ich Ja, ich war sehr bereit, mich unterhalten zu lassen. Und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Nach einer Stunde hatte dieser Film mich vollkommen verloren. Dann habe ich ein bisschen geschlafen und am Ende habe ich nicht mehr so alles verstanden. Und ich fand das Ende albern. Und ich schließe mich auch dir an mit diesen U-Bahn-Darknet-Szenen. Die haben mich auch, solange ich noch dabei war, immer rausgebracht. Und ich fand sie so albern.
Ich habe das jetzt aber nicht unbedingt als Berliner U-Bahn oder so erkannt. Also bei mir hat es schon irgendwie funktioniert, weil ich fand, dass es einfach nach abgefragtem Ambiente aussah.
Genau, und so wie die Leute auch da Masken hatten und die Nachrichten kamen und so weiter. Also klar ist es nicht die allereleganteste Lösung, die man sich einfallen lassen kann. Aber mir ist aufgefallen, dass die Musik, die ständig im Hintergrund lief, ich weiß nicht, ob sie euch gefallen hat, so die hintergrundatmosphärische Musik, die ist ausgesprochen gut geklaut, nämlich von Trent Reznor, die Musik von Social Networks. Das gleiche Klavier, es sind andere Noten, aber es ist definitiv ziemlich dreist geklaut. Also wenn ich Trent Reznor wäre, wäre ich jetzt etwas stinkig. Aber es hat ähnlich gute atmosphärische Wirkung getan, wie wir das auch bei Social Network erlebt haben. So, und hier setzen wir mal den Spoiler-Alarm.
Ich kann vorm Spoiler-Alarm noch was Positives sagen, nämlich über Tom Schilling, der total geeignet ist für das, was er da tun soll, nämlich diesen Nobody-Spielen. Der ist ja so, hat ja dieses alterslose Gesicht und dieses ewig jungshafte Gebaren. Und ich finde, dass er da eine ziemlich große Bandbreite drin hat, in diesem ganz Besonderen. Und das kann der Film sehr gut gebrauchen. Ich glaube, wenn das nicht wäre, wäre ich auch nicht dabei geblieben, dann wäre ich vielleicht auch ausgestiegen wie du. Aber ich habe ihm doch bis zum Schluss sehr gerne zugeguckt. Also ich finde, dass er das sehr, sehr glaubwürdig rüberbringt.
Also er ist auf jeden Fall in dem Film auf der Habenseite. Also er ist am Anfang unglaublich glaubwürdig als der Pizzabote, völlig lächerlich, und dann als schüchterner Einsteiger, und dann später wirkt er wie ein junger Kevin Spacey, der sich gleich zu Kaiser Sossi irgendwie mutiert. Also das
ja, auch diese technische Kompetenz nimmt man eben sofort ab, also ohne dass er da jetzt groß Nachweise erbringen müsste. Während mir bei den anderen Jungs habe ich da bis zum Schluss meine Zweifel gehabt, ob die überhaupt in diesem Metier irgendwas drauf haben. Ist er da wirklich eine sehr glaubwürdige Verkörperung?
Ich dachte ja, dass bei euch Mädels der Max besonders gut ankommt, so als Frauentyp, aber das war nicht der Fall, oder doch?
Naja, ich mag die alle drei gerne, den Wilke Möhring und den Junot und den, wie heißt der? Darek? Weiß nicht mehr. Ich sehe die gerne, aber die waren als Figuren so holzschnittartig und so, nee.
Ja, das mit dem Holzschnittartigen können wir ja möglicherweise nach dem Spoiler-Annahmen besprechen.
Ich wollte nur sagen, dass der Film schon seine Momente hat. Die Musik fand ich auch gut funktionierend, egal wo geklaut oder kopiert in dem Fall. Das war nicht schlecht. Es gab auch Action-Szenen, Verfolgungsjagden, die haben alle für sich und in sich funktioniert. Es gebrach lediglich an der Handlung und an dem ganzen Rahmen.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Jetzt müssen wir sagen, es geht in dem Film um Trojaner im Trojaner, und der Höhepunkt des Films, das letzte Drittel, dessen Hinarbeitung man vielleicht nicht verschlafen sollte, dann wird es in der Tat schwierig, überhaupt noch zu verstehen, was passiert ist. Als sich die Lösung anbahnt, ist man natürlich extrem, man weiß, in irgendeiner Art und Weise wird jetzt hier ein Vorhang gelüftet. Und als das losgeht, denkt man sich, das kann nicht der ganze Vorhang sein. Es gibt hier auch noch wieder einen Trojaner in einem Trojaner. Und so ist es dann auch. Phasenweise macht aber die Vorstellung, dass er sich alles ausgedacht hat und dass es die vier gar nicht gegeben hat, für mich völlig Sinn. Weil diese Figuren vorher sehr holzschnittartig gezeigt wird und das Ganze auch ein bisschen wie eine Bubenfantasie immer wieder mal sich so anfühlt. Und in dem Moment, wo er da sitzt und sie findet raus, dass das alles nicht so stimmt, was ja auf der anderen Seite auch wiederum richtig ist, dass das, was er ihr erzählt, so ja nicht stimmt, aber Teile davon halt doch. Also auf jeden Fall, dass es diese vier gar nicht gegeben hat, das glaubt man dann, oder darauf baut der Film ja hin, indem die Figuren tatsächlich so übertrieben sind. Dann dreht sich die Geschichte weiter, was ich da nicht so ganz glücklich fand. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er sich als MRX entpuppt in Wirklichkeit. Aber wie habt ihr diesen dramaturgischen Drehbuch-Zaubertrick am Ende empfunden? Völlig unglaubwürdig oder?
Also meiner Meinung nach passiert der Fehler da, wo er dann noch zu viel will. Also wo das Buch in diese Geschichte rein noch diese offensichtlich kalt wie ein Fisch dargestellte Ermittlerin plötzlich Gefühle präsentieren lässt. Da weiß man, okay, das stimmt nicht. Also als er dann plötzlich in dieser Verhörsituation nach ihrer Hand greift und sagt, ich bin nicht vier, ich bin nicht wie meine Mutter, da weiß man, ja, er ist nicht vier, er ist nicht wie seine Mutter. Das ist nämlich hier jetzt einfach eine Runde zu viel. Da finde ich, stimme ich einfach Dominik zu, da passt der Rahmen nicht. Also da ist es einfach nicht gut komponiert. An sich diese Idee mit dem Trojaner im Trojaner, das hat mir schon gefallen, das bin ich auch bereit gewesen mitzugehen, aber dann ist es für mich zu früh geplatzt. Ich habe es leider zu früh durchschaut.
Interessant ist das, wenn ihr das jetzt so sagt, dass das schon alles, dass ich euch da schon zustimmen würde. Während der Film aber lief, fand ich es trotzdem unterhaltsam.
Also ich finde einfach, dass ein Vorhang zu viel gefallen ist. Ja. Also man kann die Zuschauer mal links rumführen und mal rechts rum, aber es war einfach zu viel am Ende. Mein Verdacht ist, dass möglicherweise für diesen Film ein deutsches Ende konzipiert war und ein amerikanisches Ende. Ja. Das kennt ihr ja, das deutsche Ende ist so eher das schlechte, düstere und danach kommt nochmal das Happy End. Und genau das haben wir hier gesehen. Aber dann würde ich doch lieber die deutsche Fassung sehen zukünftig.
Nein, ich finde, es kann da auch nicht stehen bleiben. Also es wird einfach dann alles unglaubwürdig, wenn du sagst, okay, der ist jetzt nur krank und spinnt, ja.
Das hätte auch nicht gereicht. Meine Lösung wäre halt gewesen, die anderen vier hat es tatsächlich nicht gegeben, aber er ist nicht krank, sondern hat sie sich ausgedacht, weil er MRX ist. Aber gut, wie gesagt, der Dreh ist nicht gekommen.
Also ich habe es jedenfalls nicht alles gleich durchschaut und fand jetzt, also dadurch hat man irgendwie mehr davon, wenn man nicht gleich merkt, wo es drauf rausläuft.
Aber es ist natürlich so, es funktioniert nur, wenn der Hauptdarsteller das tragen kann. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt einer von den Ochsenknecht-Söhnen so eine Rolle bekommt oder sowas, irgendwas, dann würde das überhaupt nicht funktionieren. Also Tom Schilling, der auch stufenlos, denke ich, in einer total anspruchsvollen ausländischen Großproduktion spielen könnte.
Der macht das toll. Der macht das wirklich. Also ohne Einschränkung.
Also vergeben wir Punkte. Dominik, wir fangen mit dir an. Dominik, wie viele Punkte gibst du dem Film?
5 Punkte.
5,5 dafür, dass ich eingeschlafen bin. Also ich gebe 7, weil unterhalten fand ich den. Und wie gesagt, Dominik Schilling. Fand ich sehr gut.
Keine Vornamen. Ich würd auch 7 geben.
Ich gebe auch 7, wenn einem die Schwächen erst nach dem Film und nicht im Kinosaal auffallen, dann kann das auch nicht weniger als 7 sein. Dankeschön. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, unter schöner-denken.de.